Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen, an die Zuhörer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Lieske Stuthoff und die treffe ich in Bremen.
Hallo Ivana, hallo liebe Zuhörer.
Hallo Lieske. Ja, Lieske ist Senior Global HR Business Partner bei Enercon, einer der global führenden Hersteller von Windenergieanlagen. Und Lieske, du warst ja auch vorher schon im People Management in ganz verschiedenen Organisationen tätig mit 40 über 700 und heute 12.000 Mitarbeitern, für die du verantwortlich warst und bist. Du hattest viel mit Führungskräften zu tun. Und deswegen bist du auch eine spannende Gesprächspartnerin für mich und für den Trauma at Work Podcast. Was mir ja immer wieder auffällt, ist, wenn ich nach Amerika schaue, also in Amerika kann man trauma-informed Leadership studieren, man kann Trainings besuchen, es gibt viele Konferenzen und das Thema Trauma ist sehr viel präsenter. Wie siehst du das hier bei uns in Deutschland?
Ich finde das eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, gerade das Thema Trauma weckt bei allen Menschen erstmal sehr extreme Assoziationen. Mhm. Ich glaube, wenn du jemanden fragst, was verstehst du unter Trauma, kommt ganz viel Kindheit, sexuelle Traumata, also wirklich auch schwerwiegende Dinge in deinem Leben. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland sehr weit davon weg sind, uns dieser Emotionalität wirklich zuzuwenden im Arbeitsalltag. Das ist was Privates. Hm. Das geht die Arbeitswelt nichts an. So. Und gerade wenn man aber auch auf Führung guckt oder auf Mitarbeitende guckt, auf Unternehmen guckt, ist Emotionalität ein wichtiger Teil deines Seins. Das wissen wir alle, wenn man sich anguckt, du bist der Mensch, der du bist, durch das, was du bist.
Ja, also das Thema Emotionen findet ja gerade auch immer mehr Zugang in der Unternehmerwelt. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass gerade das, was ich alte Emotionen nenne oder das, was du jetzt auch angesprochen hast, dass das unbedingt so mitgedacht wird. Wie siehst du das?
Total. Also die positiven Emotionen sind immer einfach, ne? Ja. Wir wollen Freude im Unternehmen haben. Wir wollen mehr, dass die Leute sich wohlfühlen und happy sind. Das ist immer einfach. Das machen wir alle. Aber was ist mit dem, was auch negativ behaftet sein kann? Also was ist das, was uns negativ oder vielleicht auch im Schockmoment geprägt hat. Was ist das eigentlich? Und wie gehen wir damit um? Und wie nehmen wir es mit? Und da ist noch eine ziemliche Barriere vor, auch auf dich als Individuum zu gucken und zu gucken, was macht denn auch meine negative Erfahrung mit mir in meinem Alltag als Führungskraft?
Als Führungskraft, ja. Und ja, wenn du so auf deine ganze Erfahrung zurückguckst, was hast du da wahrgenommen?
Ich bin ja auch ausgebildete Mediatorin, deswegen liebe ich es, Menschen zu fragen und zu spiegeln. So. Und man merkt schon in vielen Gesprächen, die man auch mit Führungskräften hat und auch vielleicht mal Verhalten kritisch hinterfragt, die Aussage, naja, ich weiß ja, wie das habe ich selber schon mal erlebt, zum Beispiel. Was ich immer eine spannende Aussage finde, weil ich dann immer sage, ja, du hast das erlebt, was ist denn da passiert? Dann darüber zu sprechen, ist für viele ganz schwierig, weil es kann eine negative, traumatische Belastung sein, die man erlebt hat, auch in seinem Alltag, also vielleicht auch nicht Führungskraft war und man projiziert es sofort auf das Neue. Wenn man aber danach fragt und versucht, auf den Kern zu kommen und was ist denn dir emotional passiert und warum macht es das gerade in diesem Moment für dich schwierig, diese Entscheidung objektiv zu bewerten? Das ist ein langer Weg. Und wir alle neigen dazu, uns auch aufs Positive zu konzentrieren, was schön ist. Wir Menschen gucken gerne bei uns selber gar nicht so sehr darauf, was ist uns eigentlich Schlimmes passiert, weil wir gerne auch weit, also viele Menschen, nicht alle, ich möchte jetzt auch nicht zu weit verallgemeinern, aber gerade Emotionalität zuzulassen und auch nur mit sich selber eins zu sein und mit sich selber komplett offen und ehrlich zu sein, ist super schwierig. Das wissen wir beide, glaube ich, auch von uns selber. Und gerade aber auch für Führungskräfte ist es umso wichtiger. Ich sage ganz oft zu meinen Führungskräften, du musst jetzt auch nicht ehrlich zu mir sein. Du musst aber vor allem ehrlich zu dir selber sein. Und du musst für dich entscheiden, was diese Erfahrung, die du erlebt hast als Mitarbeitender oder als Führungskraft, macht, wenn du Entscheidungen für dein Team triffst. So, und das musst du mir nicht sagen. Du musst dich mir gegenüber nicht öffnen, wenn du es nicht möchtest. Aber du musst dir darüber bewusst sein, was dein Verhalten mit anderen macht und deine Erfahrung. So.
Du hast ja auch gesagt, Führung fängt natürlich bei
dir selber.
Bei dir selber an.
Ja, absolut.
Und dafür diese Einsicht bei sich selber zu haben und diese Erkenntnis, das sprichst du ja auch gerade an.
Ja, absolut. In Norddeutschland sagt man ja gerne, der Fisch stinkt am Kopf als erstes.
Ja.
Aber auch, um das weniger humoristisch zu sehen, als Führungskraft ist man viel mehr als nur der technische Leitfaden. Technischer Leitfaden kann ich lesen, brauche ich nicht. Ich bin ein Mensch, der verantwortlich ist für Menschen. Ich bin ein Mensch, der verantwortlich ist für meine Emotionen und die Emotionen des Teams. Ich bin ein Mensch, der verantwortlich dafür ist, dass ich Menschen, für die ich eine Verantwortung wissentlich übernommen habe, darauf verlassen, dass ich ihr Bestes möchte. Dass ich versuche, sie zu fördern, zu fordern. Natürlich auch zu hinterfragen, wenn nicht alles bunt läuft. Das ist genauso ein Blumenstrauß drinne. Aber erstmal muss ich mich darauf verlassen können, dass die Menschen, für die ich verantwortlich bin, wissen, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen tue.
Ich finde ja gerade das Bild mit dem Blumenstrauß so passend. Und das passt ja auch zu dem, was du vorher gesagt hast. Wir sehen so gerne den Blumenstrauß, wie er in der Vase steht.
Total.
Und da, der hat aber ja auch noch quasi ne, Wurzeln.
Ja.
Ist irgendwo gewachsen. Und es scheint mir so, als würdest du zumindest die Türe dazu öffnen, in der Art und Weise, wie du kommunizierst.
Ja, also mir ist es auch wichtig. Ich weiß auch, dass gerade dieses Thema viel Vertrauen verlangt. Als gute Businesspartnerin fängt man irgendwann an zu wissen, ich muss, bevor ich intervenieren kann mit meiner Führungskraft oder wirklich sie gut beraten und sparen kann, muss ich mir eine Vertrauensbasis aufbilden. Das kann ich nur, wenn ich authentisch bin. So, weil keiner vertraut jemandem, wo man merkt, oh,
da passt was nicht.
Irgendwas passt da nicht. Aber umso wichtiger ist es, wenn man an dem Punkt ist, dann auch den Ball aufzunehmen und Hilfestellung geben zu können. Und es ist auch auf jeden Fall so, dass jede Führungskraft auch wissen sollte, dass es okay ist, um Hilfe zu fragen und diese Hilfe anzunehmen. Wir alle tragen Päckchen mit uns um. Manche beeinflussen uns mehr und manche weniger.
Ja.
Und es ist aber auch okay, dann darauf zu hören, wenn jemand sagt, hey, denk mal einmal kurz drüber nach, was ist denn gerade wirklich das Problem? So.
Ja, also was ist das Problem im Hier und Jetzt? Das ist ja so eine Thematik, die ich ganz oft sehe. Oder ist das eben in irgendeiner vergangenen Erfahrung verortet?
Genau.
Und ja, wie siehst du das? Kommt das an? Also öffnet sich da ein Raum oder was ist da deine Erfahrung? Wird das reflektiert? Wird das wahrgenommen?
Im besten Fall ja. Und ich würde auch sagen, dass es bei manchen Führungskräften mehr Arbeit braucht und bei anderen weniger. So. Ich merke, dass es bei, und das ist jetzt auch nicht bitte zu sehr ins Klischee gezogen oder zu sehr verallgemeinert gezogen, bei jüngeren Führungskräften einfacher ist, diese Barriere zu durchbrechen.
Naja, interessant, da würde ich später gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf dieses Generationenthema. Also,
Ich habe auch das Gefühl, dass es oftmals, und auch da keine Verallgemeinerung, bei Frauen auch einfacher ist, darüber zu reden, als jetzt, bei Männern?
Ja, jetzt ist das interessant. Ich kann das gerade mal so den Zuhörerinnen, Zuhörern spiegeln. Du guckst mich gerade mit ganz großen Augen an. Ich nick dir zu. Das ist aber auch etwas, was ist meine Erfahrung, wenn ich jetzt auf Veranstaltungen oder Trainings in den USA zum Beispiel dabei war, dann kann ich auch sagen, dass es zu doch 95% auch dort Frauen anwesend waren, die ihre Führung natürlich kritischer hinterfragen. Ob das jetzt immer gut ist, ist ein anderes Thema. Ja, aber ich sehe auch, dass die sich diesen Fragen des persönlichen Wachstums oder dieser persönlichen Entwicklung, dass die sich denen natürlich auch nochmal so auf eine andere Art und Weise stellen.
Ja, eine Freundin von mir ist Coach und sie hat mir mal gesagt, sie hat viele Frauen im Coaching. Die oft auch denken, sie wären nicht gut genug für den Job, den man ihr angeboten hat, oder die Karriereleiter hochzugehen. Und denen sagt sie immer, was würde ein Mann in ihrem Alter jetzt tun oder sagen.
Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Podcast-Thema. Ja. Aber es ist Da habe ich tatsächlich jetzt auch schon ein Gespräch zu geführt, wo wir das mal angedeutet haben. Ich überlege jetzt auch wirklich, ob ich das nochmal anders aufgreife. Das ist ja auch noch das gesamtgesellschaftliche Thema, dass dieses der weiße Mann, also es gibt diesen Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz. Mhm. Und wenn ich das mal so sinnbildlich nehme, kann ich sagen, das stimmt nicht. Die kennen ihren Schmerz sehr wohl. Ja, wenn ich das jetzt mal wirklich auch übertrage. Also ich habe auch viel mit People of Color zu tun, männliche People of Color. Die haben durchaus einen anderen Zugang zum Schmerz, ja, wenn sie so Diskriminierungserfahrung gemacht haben oder Rassismuserfahrung. Ich würde sagen, der weiße Mann kennt keinen Schmerz oder er darf ihn irgendwie immer noch nicht zeigen, ne?
Ich glaube, das ist eher der Punkt. Ich glaube, er kennt den Schmerz schon, aber der Schmerz hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen.
Mhm.
Und die Öffentlichkeit ist damit auch das Arbeitsleben.
Ja, ja. Und das ist auch eine Erfahrung, die du jetzt in der Begleitung von Führungskräften gemacht hast.
Absolut. Ich glaube auch, dass das ein Sozialisierungsproblem ist, das wir einfach vor uns haben. Ich glaube, dass Schmerz und Trauma in unserer Gesellschaft an sich noch nicht angekommen ist als normales Thema.
Mhm.
Man sieht es auch, wenn du den Vergleich zu den USA ziehst, allein in so kleinen Dingen wie Begleithunde. In den USA ist es ganz normal, dass jemand auch einen Emotional Support Dog hat.
Aha,
in Deutschland wird darüber gelacht.
Ja.
Sowas gibt es hier nicht. Also Assistenzhunde sind für blinde Menschen oder mit körperlichen Einschränkungen. Sichtbarlichen Einschränkungen.
Mhm.
Aber Einschränkungen, die vielleicht die Seele betreffen, die dein Wesen betreffen, die genauso eine Daseinsberechtigung meiner Meinung nach haben wie alle Sachen, die körperlich sichtbar sind.
Mhm.
Das ist immer noch ein Tabuthema.
Ja, also genau, das ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Du hast es mal so schön gesagt, also wir stellen uns dem Thema hier in Deutschland nicht.
Nee. Ich finde, dass wir uns dem Thema hier einfach nicht genug stellen, weil es immer noch, und ich frage mich, warum das bei uns immer noch so ist, ein riesengroßes Problem darstellt, wenn etwas, ich würde nicht mal sagen kaputt ist, sondern lediert ist, was nicht sichtbar ist. So.
Mhm. Und da sind wir, ja, also das ist jetzt gerade so spannend, weil wir sind da natürlich jetzt schon mal so ein bisschen weiter, weil das ganze Thema Mental Health, das findet ja schon auch immer mehr den Weg in die Unternehmen. Das betriebliche Gesundheitsmanagement muss es auch letztendlich ja durch die Erweiterung auf die GBU Psyche.
Ja.
Das wird nochmal ein eigener Podcast zu dem Thema. Es ist wirklich nochmal eine ganz andere Dimension. Aber durch diese Erweiterung muss das ja quasi dort auch ja erfasst werden,
ja.
Bewertet werden und dementsprechend wird dann ja auch zumindest ein Raum darüber geöffnet, auch darüber zu reden, dass das irgendwie immer noch nicht selbstverständlich ist, dass das teilweise ja auch etwas ist, was wie ein Armbruch behandelt werden kann. Aber beim Trauma, da sind wir nicht per se bei einer psychischen Krankheit. Das ist einfach nochmal so eine ganz, also ich finde, das ist ja nochmal so ein Graubereich, weil das ist meine Erfahrung ja auch als Coach von Führungskräften. Da stecken dann doch viel häufiger Wunden aus der Kindheit dahinter. Und es ist tatsächlich, es sind ja nur ich würde sagen, so nicht mal vereinzelte Symptome, wenn man mal das Wort verwenden will, die aber ja keine Diagnose ausmachen, ja, aber die uns trotzdem im Alltag dann auf die Füße fallen.
Absolut. Ich sage mal so, in der perfekten Welt, in der wir leben würden, wäre es jedem Menschen bewusst, dass wenn jemand Autoritäres vor dir kommt und sagt, du hast jetzt aber diese Aufgabe zu lösen, man als erwachsener Mensch weiß, okay, das triggert mich jetzt. Ich habe diese Erfahrung in meiner Kindheit mit einem Lehrer gemacht, der so auf mich zugekommen ist. Deswegen reagiere ich jetzt abwertend oder ich reagiere mit Angst. Ich weiß das, dass ich so bin und dass das bei mir auslöst. Deswegen reagiere ich jetzt, indem ich sage, danke für den Hinweis. Ich werde mir das in Ruhe angucken und komme auf Sie zurück. Anstatt zurückgehen, ja, mache ich sofort, um mich dann im Nachgang zu ärgern. Aber an dem Punkt sind wir gar nicht, weil wir gar nicht den Menschen die Chance geben, sich so mit Traumata auseinanderzusetzen, weil sie gar nicht wissen, dass es okay ist, sich damit auseinanderzusetzen und sie auch, glaube ich, gar nicht wissen, dass das ein Trauma ist, was sie erlebt haben. Für sie war es Realität und Normalität.
Ja, man sagt ganz oft, das war halt früher so. Oder,
ja, genau.
Ne? Genau. Und was ich halt schade finde, ist, dass das so oft sofort so stigmatisiert wird und dass das letztendlich verhindert, ne, dass dieser Raum dafür geöffnet wird und das verhindert aber auch ein Umgang damit und damit erschweren wir eigentlich denjenigen oder überhaupt in der Gesellschaft auch den Zugang dazu. Ja.
Wir verhindern damit auch eigenen Wachstum, weil du kannst auch daran wachsen, dass du dich selber besser kennenlernst. Wir wachsen alle daran. Es ist so traurig, wenn einem dieser Teil der Persönlichkeit verwehrt wird, dadurch, dass sie stigmatisiert wird oder dadurch, dass sie als, war schon immer so,
ja,
weggewischt wird.
Oder als Belanglosigkeit, weil wir als Erwachsene, das erlebe ich jetzt tatsächlich ja auch oft, dass man das erstmal natürlich auch nicht so wahrhaben möchte, wenn das jetzt ganz häufig ja auch dann nahestehende Personen ja aus der direkten Kernfamilie zum Beispiel betrifft, häufig Vater oder Mutter oder auch Großeltern, dass man das dann natürlich auch nicht wahrhaben möchte.
Ja, und ich glaube auch, dass das Thema, das muss man jetzt einfach mal durchziehen. Auch so dieser Blick, ich bin so sozialisiert worden, das müssen wir jetzt einfach mal machen. Das machen wir doch einfach mal so, das war doch früher auch kein Problem.
Ja.
Ist auch das Problem, dass es dabei ist wiederum auch die Krux an der Sache, dass man nicht versteht, dass das Gegenüber das wiederum nicht so erlebt hat.
Mhm.
Weil, wo man auch, finde ich, auch als gute Führungskraft drüber nachdenken muss, ist, auch wenn ich persönlich so sozialisiert worden bin, auch wenn das für mich persönlich ganz normal ist, heißt das ja auch nicht, dass das für mein Gegenüber normal ist. Und das heißt auch nicht, dass ich das von meinem Gegenüber verlangen kann, nur weil es für mich normal ist.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil du hast ja eben eine Situation beschrieben, die finde ich gar nicht so, ja, so ohne. Weil du mit einer Frage, da gehört ja auch von deiner Seite her Mut dazu.
Ja.
Also Mut, dass dann auch Themen aufkommen können. Und ich habe zumindest den Eindruck, dass das auch oft natürlich eine Barriere ist, ja, dass man auch ein Stück weit Angst davor hat, was für Themen aufkommen könnten.
Ja, das sehe ich auch so, Menschen darauf hinzuweisen, dass vielleicht gerade was im Raum ist oder dass man an dem Verhalten merkt, dass was gerade eigentlich nicht in Ordnung ist, ist für mich immer noch genauso ein Tabuthema wie über Traumata zu sprechen.
Mhm.
Weil ich kenne das aus meiner eigenen, nein, nicht aus meiner Familie, aber aus Menschen aus der Generation der Babyboomer, die jetzt irgendwie um die 60, 70 sind. Das kannst du doch nicht fragen.
Ah ja.
Das kannst du doch nicht sagen.
Mhm.
Doch, also das ist unsere Verantwortung, auch gerade wenn wir im HR arbeiten, diese Fragen zu stellen. Jedenfalls, wenn wir im engen Kontakt mit den Führungskräften sind.
Mhm.
Das gehört dazu, aber es braucht Mut.
Mhm.
Und jetzt so aus der ganz persönlichen Brille, Personal hat immer noch den Stempel von kaufmännischer Verwaltung.
Ah, du meinst jetzt den Personalbereich,
mhm.
wenn er jetzt dann auch so benannt ist.
Das stimmt. Also der HR-Bereich,
ja,
sagen wir es mal so, hat immer noch den Stempel von so einer administrativen Verwaltungseinheit und Verwaltungseinheit.
Mhm.
Und woran ich auch als Person oder auch die Organisation für dich arbeite, einstehen ist, dass es halt nicht mehr so ist. HR, also Human Resources, People Management, ist viel mehr als das. Wir sind nicht mehr diejenigen, die die Abrechnung machen und die Verträge abheften. Sondern
und
wir
die Krankmeldung.
Und die Krankmeldung an die Krankenkasse weiterleiten. Doch. Nee, wir sind ein bisschen der Polizei ist mir auch zu negativ, weil das klingt so nach Autoritätsaufpasseinheit.
Mhm.
Wir sind die Kulturmanager eines Unternehmens.
Das klingt toll. Also ja, es heißt ja auch People and Culture Management, nicht ohne Grund, immer mehr.
Ja.
Das macht ja Sinn.
Ja, und viele Unternehmen haben aber auch das immer noch nicht so richtig verstanden, was es eigentlich heißt. So. Und sie haben auch nicht verstanden, dass man nicht als Personaler alles machen kann. Das Recruiting und da machst du noch ein bisschen Abrechnung und da machst du noch ein bisschen Employer Branding und du kannst ja auch noch Sparringspartner sein.
Mhm.
Weil auch da, man braucht für jede dieser Tätigkeiten die passende Person. Und ich glaube auch, dass man sich entscheiden muss, wenn man im Bereich People Management arbeitet, wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen? Wieder die Reflexion auf sich selber bezogen, um dann zu gucken, wo bin ich richtig? Und gerade im Business Partnering, wo man eng mit den Führungskräften zusammenarbeitet, wo man eng dafür verantwortlich ist, dass Wege gegangen werden, die für die Mitarbeitenden, aber auch fürs Unternehmen die richtigen Schritte sind. Es ist wichtig, auch mal die unangenehmen Fragen zu stellen und da keine Angst vor zu haben. Ich glaube, dass man jede Frage so stellen kann, dass es das Gegenüber nicht verärgert, Und das finde ich auch wichtig. Man muss nicht ausfallend werden, man muss nicht laut werden. Man kann höflich und freundlich bleiben, aber man muss diese Fragen stellen.
Ja, dabei kommt das ja auch leider ab und zu vor, dass man gerade durch solche aufgeschaukelten Situationen in so eine Aufwärtsspirale sich so rein manövriert. Und das sind ja auch die Dinge, wo ich sage, ach, das könnte man vermeiden, ne? Wenn man mal ein Stückchen dahinter guckt, was ist da jetzt eigentlich gerade der Auslöser?
Ja.
Und
ja.
Ich finde, du hast jetzt gerade eben ja nochmal so diesen spannenden Aspekt mit den Generationen angesprochen. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal ein bisschen tiefer reinschauen. Also ich selber habe mich ja viele Jahre mit der transgenerationalen Weitergabe von Traumata beschäftigt. Und es ist ja so, dass Nachkommen sogar ohne die Hintergründe zu kennen Schuld- und Schamgefühle empfinden können.
Mhm.
Und es kommen dann Themen auf und die haben ihren Ursprung dann im Familiensystem. Und gerade das hast du ja eben angesprochen, weil sie viele Jahre unter den Teppich gekehrt waren oder weil man darüber nicht spricht. Und ja, man geht ja sogar davon aus, dass traumatische Erfahrungen bis zu 4 Generationen weitergegeben werden können. Also sind die WissenschaftlerInnen sind sich da noch nicht ganz schlüssig, wie genau die Forschung schreitet da aber voran. Und du selber, du hast dich ja sehr intensiv auch mit dem Clash of Generations am Arbeitsplatz beschäftigt. Und jetzt habe ich da nicht so die Einblicke wie du. Also glaubst du, dass diese junge Generation, du hast es angedeutet, ja, da gibt es eine andere Offenheit, aber glaubst du, dass die sich so mit dieser Erforschung dieser Themen intensiver befasst oder dass sie dafür offener ist?
Meine Erfahrung ist es schon und mein Gefühl auch. Ich glaube, das hat auch was einfach mit unserer mehr globalen Ausrichtung an sich zu tun.
Du meinst jetzt der globalen Ausrichtung in der Organisation?
Unsere Vernetzung.
Ach so, uns als Gesellschaft.
Uns als Gesellschaft,
verstehe,
meine ich.
Mhm.
Und du hast es auch am Anfang angesprochen, in den USA zum Beispiel ist das Thema viel mehr in der Öffentlichkeit.
Mhm.
Wenn wir uns globaler aufstellen, wenn wir globaler vernetzt sind, wenn wir Kulturen besser greifen können, merken wir auch, dass es da eine Offenheit für gibt.
Mhm.
Es hat ganz viele Aspekte. Ich meine, es gibt auch Studien dazu, dass Generationen an sich auch schon traumatisiert sind. Ich bin Generation Y. Ich wurde durch den 11. September, die Twin Towers, wurde meine ganze Generation traumatisiert.
Mhm.
Und wir können von dieser übergreifenden Brille einer ganzen Generation dann runtergehen, bis in das, was du beschrieben hast mit den Generationen, den familiären Konflikten, die über Jahrzehnte, über verschiedene Generationen mitgetragen werden.
Natürlich, du hast die Ebene der individuellen Erfahrungen und Erlebnisse und das, was du gerade angesprochen hast, die gesellschaftlichen oder kollektiven Traumata kommen ja quasi noch so in den schönen Rucksack, den du eben beschrieben hast.
Sie sind überall.
Ja, sie sind überall. Ja, beeinflussen natürlich unterschiedlich, ja.
Ich glaube aber auch schon, dass durch die Erziehung, die die verschiedenen Generationen genossen haben, auch da eine andere Offenheit für entstanden ist. Also wenn man sich überlegt, ich bin Generation Y, meine Eltern sind Babyboomer.
Mhm.
Die haben natürlich durch ihre Sozialisierung dann auch gerade in ihren wilden Jahren, in den 70ern, 80ern, die Alt-68er Erfahrungen, wo es viel um Freiheit ging, es ging um offene Liebe, eine ganz andere Sozialisierung mitbekommen.
Mhm.
So. Und dieser Drang nach Freiheit hat in meiner Generation schon dazu geführt, dass wir anders reden, dass wir mit Freunden anders reden, dass wir uns anders öffnen, auch wieder im Großteil und nach meiner Erfahrung.
Das ist alles, also es ist keine, wir reden ja auch heute hier nicht über wissenschaftliche
genau.
Studien, sondern wir reden einfach über deine Erfahrung.
Und ich habe schon das Gefühl, und das bestätigt sich auch darin, wie ich Führungskräfte wahrnehme und wie ich mit ihnen arbeite, dass unabhängig, was jeder individuell als Charakter mitbringt, die Barriere, über Emotionen zu sprechen, einfacher ist, je jünger die Führungskräfte sind.
Mhm.
So. Natürlich gibt es da auch Charaktere, wo das nicht so ist. Und natürlich gibt es auch Charaktere in älteren Generationen, wo das nicht so ist. Das ist gar nicht die Frage.
Mhm.
Aber eine generelle höhere Offenheit gegenüber dem Thema, was sind Emotionen, was machen sie mit mir und was macht vor allem mein Verhalten mit anderen, sehe ich schon in den jüngeren Generationen als ausgeprägter an.
Mhm.
Vor allem darüber zu sprechen. Ich glaube schon, dass es eine hohe Wahrnehmung von allem gibt, wenn man jeden Tag mit Menschen arbeitet.
Mhm.
Aber die Hürde zu nehmen und darüber zu sprechen und sein Verhalten entsprechend anzupassen, ist schon einfacher in den jüngeren Generationen. Und es gibt vor allem wenigstens eine Art von, wie soll ich das sagen, Awareness oder auch eine Möglichkeit, das Thema zu platzieren, ohne erstmal ein Jahr lang zu warten, dass man das Vertrauen so weit aufgebaut hat, dass man das Thema mal platzieren könnte. Das ist was, was wir erfahren. Also man muss mit manchen Führungskräften sehr lange arbeiten, um auf die Ebene zu kommen, dass man Themen platzieren kann, die um Emotionalität gehen. Und auch da ist meine Erfahrung, dass man bei jüngeren Führungskräften schneller an den Punkt kommt. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich selber in dem Alter bin, dass man sich an sich besser miteinander auf eine Wellenlinie bekommt, weil man irgendwie weiß, ungefähr gleiches Alter, ungefähr gleiche Erfahrungswerte. Aber ich merke auch, dass sich dem Thema Traumata, Emotionen weiter verschlossen wird, je älter Menschen sind. Jedenfalls über dem Aspekt, dass in der Öffentlichkeit, und die Arbeit ist öffentlich, das ist nicht privat, zu sprechen.
Oder sie sind in dem Alter so alt, dass sie aus dem Berufsleben schon ausgeschieden sind.
Absolut.
Dann gibt's ja auch eine gewisse Öffnung. Ja. Ja, also dazu gehört natürlich auch, dass du als Führungskraft da selber auch schon ein Stück weit die Auseinandersetzung gemacht hast. Also würdest du das bestätigen oder ist es für dich so, dass du dir Wissen dazu angeeignet hast? Also ist es eher der eigene Weg quasi und die eigenen Erfahrungen zu verarbeiten oder beides?
Ich glaube, zum einen sind wir heute in einer Zeit, wo Führungskräfte einerseits auch besser vorbereitet werden auf das, was auf sie zukommt, als damals. Ich glaube auch, dass das dazu mit zusammenhängt, dass es manchmal dann auch einfacher ist, sich mit Emotionalitäten auseinanderzusetzen, weil auch große Organisationen darauf mehr Wert legen, dass das in den Fokus rückt. Ich glaube auch, dass es natürlich auch ein Teil von Selbsterfahren ist. Also wenn man einen Traum erlebt hat, wie gehe ich damit um? Und dass es immer einfacher ist, wenn man irgendwas an die Hand schon mal gekriegt hat, wie ich damit umzugehen kann oder was ich damit machen kann. Und ich glaube, es ist auch nicht zu vernachlässigen, dass man verstehen muss, dass ich vielleicht auch mit Mitarbeitenden zusammenarbeite, die selber einen Traum erlebt haben und wie ich damit umgehen muss.
Also das ist ja was bei mir mal große Fragezeichen aufwirft, weil ich sage, wenn man mit Menschen arbeitet, dann kommt man in Berührung mit Trauma aus meiner Sicht. Und ich finde es erstaunlich, dass wir so wenig an die Hand bekommen. Ich habe ja selber diesen Ehrgeiz. Ich möchte unbedingt Trauma-Kompetenztrainings in die Führungsetagen bringen. Und am liebsten, also wenn ich ganz groß denken darf, dann würde ich ja gerne in jedem Unternehmen Trauma-Kompetenztrainerinnen haben, ja, die einfach auch geschult sind, das Wissen haben und das natürlich dann auch weitergeben können. Es würde mich ja interessieren, glaubst du, Unternehmen in Deutschland sind bereit dafür?
In der perfekten Welt, ja. Ja, ich glaube auch, dass man, und deswegen meinte ich am Anfang, wenn man jemanden fragt, was ist Weißbrot, dann denkt man halt an Weißbrot. Dann hast du vielleicht nochmal eins, das einen dunkleren Rand hat oder das einen kleineren Rand hat oder so.
Oder ein italienisches.
Oder ein italienisches oder ein Berndtes Brot. Aber wenn du jemanden zu Trauma fragst, ist halt gleich diese Barriere Trauma.
Ja, das merke ich.
So. Wenn man aber auch darüber nachdenkt, dass auch der Tod eines Teammitglieds ein plötzlicher Trauma für ein Team ist.
Absolut, ja.
Wenn du darüber nachdenkst, dass vielleicht auch der plötzliche Ausfall einer Geschäftsführung aus entweder persönlichen Gründen oder aus berufsbedingten Gründen ein Trauma darstellt, mit dem man umgehen muss, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Wir sind uns, glaube ich, gar nicht bewusst, was alles einen Einfluss auf uns hat. Und dass es als Unternehmen notwendig ist, darauf zu reagieren. Große Reorganisationen, Massenentlassungen haben so viele Unternehmen, auch in der Windbranche. Also wenn ich mir angucke, die wirtschaftlichen Lagen von großen Unternehmen, wir reden über Massenentlassungen. Das Unternehmen bleibt bestehen, aber 200 Leute, 400 Leute werden entlassen. Das sind alles Traumata. Und wenn man die nicht ordentlich verarbeitet als Unternehmen, wenn man damit nicht umgeht, wenn man die Mitarbeitenden, die bleiben, nicht an die Hand nimmt, macht man sich sehr viel kaputt. Wir haben selber schon große Reorganisationen gemacht, Turnarounds gemacht. Es ist ein A und O, zu kommunizieren und offen zu sein. Aber auch das ist eine Barriere, die viele, gerade deutsche Unternehmen, immer noch haben. Mein Unternehmen ist eine Blackbox. Ja. Niemand darf wissen, was hier passiert. Es ist alles gut. Die Wirtschaftlichkeit ist immer gut. Alles ist immer gut. Nee, ist es einfach nicht. Es ist nicht immer gut. Es ist natürlich auch nicht so, dass ich jetzt denke, wir müssen alle mit Hiobsbotschaften durch die Unternehmen laufen, wenn irgendwo mal ein Sack Reis umgefallen ist. So, ne? Oh Gott, wir konnten 20 Windmaschinen nicht aufbauen. Jetzt sind wir alle kurz am Hungertuch. Das meine ich damit nicht. Es geht darum, den richtigen Weg zu finden und sich darüber bewusst zu sein, was meine Aktionen in welcher Art und Weise auch immer für die anderen bedeuten und wie ich damit umzugehen habe. Und dass auch mein Verhalten ein Trauma auslösen kann, dass ein nicht von mir verursachtes Verhalten, aber eine unternehmerische Entscheidung ein Trauma auslösen kann.
Oder eine toxische Führung. Oder eine nicht aufgearbeitete Firmengeschichte.
Genau.
Oder, ja, also wir haben jetzt tatsächlich ja auch die Facetten schon sehr breit uns angeschaut. Ne? Wir hatten die individuellen Traumata, wir hatten dann die transgenerationalen. Dann haben wir auch nochmal auf das Kollektive, auf das Gesellschaftliche geschaut. Aber natürlich das Unternehmen, und das ist das, deswegen bin ich so erstaunt, im Unternehmen kommt alles zusammen.
Ja.
Und das ist in dem Gespräch jetzt nochmal so, ja, hat sich da so entwickelt und auch nochmal so gezeigt. Und gerade weil es da alles zusammenkommt, würde ich auch mir wünschen, dass es da mehr Wissen, einfach allein schon das Wissen, ja. Und dann natürlich, klar, der sensible Umgang damit und im besten Fall aber auch ein kompetenter Umgang damit. Das ist so mein großer Wunsch.
Absolut. Es gibt Studien dazu, dass die falsche Person auf der falschen Stelle bis zu 5% des Jahresumsatzes ein Unternehmen kosten kann.
Mhm.
So. Wenn man das jetzt mal auf einer wirtschaftlichen Brille mit Traumata vergleicht, wenn ich eine gesamte Arbeitsgruppe traumatisiere durch mein Verhalten, das heißt, die sind traumatisiert, die arbeiten nicht gerne, die arbeiten nicht gut, irgendwas hemmt sie. Was
sind
macht?
Vielleicht krank.
Werden krank dadurch.
Oder vielleicht sogar langfristige Ausfälle.
Ja. Was macht das für einen wirtschaftlichen Schaden? Nur weil ich mich mit der emotionalen Komponente nicht befasst habe, weil das haben wir ja noch nie gemacht. Und das ist was, was ich nicht sehe. Also viel wird ja auch Bewältigung, Emotionalität in so eine weiche Kiste gepackt. Das ist was Weiches. Wir sind aber harte Ingenieure. Wir brauchen sowas Weiches nicht. Nee, es ist nichts Weiches. Das ist der Mensch, der ist Teil von Muskeln und der ist Teil von Geist und von noch ein bisschen Blut und Flüssigkeiten und Fetten und ich weiß nicht was alles. Aber das gehört halt genauso dazu und ist auch eine wirtschaftliche Komponente. Wenn sich Menschen unwohl fühlen, wenn sie sich nicht gehört fühlen, wenn sie das Gefühl haben, niemand nimmt ihre Befürchtungen wahr oder ihre Gefühle wahr. Dann sind sie einfach auch nicht keine guten Arbeitskräfte. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, sie als Arbeitskräfte zu bezeichnen, aber Menschen, die zufrieden sind, die für eine Sache arbeiten und glücklich sind und wissen, ich bin hier gut aufgehoben, man hört mir zu, man hört meinen Ängsten zu, ich kann mit jemandem reden. Das sind, ich möchte gerne mal die Unternehmen vergleichen, wo es so läuft und wo es so läuft. Ich bin mir sicher, dass der Jahresumsatz um einiges größer ist.
Ja, da, es gibt tatsächlich in Amerika Studien dazu, die auch, aber leider noch nicht in so einer hohen Fallzahl, wo tatsächlich belegbar ist, dass ein Trauma-informed, heißt es ja, in Amerika, mir geht das nicht weit genug, deswegen habe ich traumakompetent gewählt als Begriff, dass das definitiv positive Effekte hat, also auch auf die knallharten Daten und Fakten, die du jetzt gerade erwähnt hast, aber dazu gehört natürlich auch Fluktuation,
klar,
Krankheitsstand, das verursacht ja Unmut und ja. Kosten.
Und im Endeffekt auch schwarze Löcher, die entstehen, ne? Also da lernen, das haben wir oft in Teams, man hat Einzelpersonen, die sogenannte schwarze Löcher sind, die das Teamgefüge stören, die so eine Grundaura haben, die negativ ist. Das kann ganz viele Gründe haben, das muss nicht immer traumabasiert sein.
Nee. Das muss nicht immer alles Trauma sein.
So. Aber es kann halt auch auf ein Trauma zurückzuführen sein. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, weil der, und der Führungskraft, weil der sehr viele Minusstunden gemacht hat. Der war im 70 Stunden Minus. Und dann haben wir ein Gespräch mit ihm geführt, weil das natürlich arbeitsrechtlich nicht so super ist. Und da habe ich ihn mal gefragt, ob es denn einen Grund dafür gäbe. Und da hat er gesagt, er macht sich Sorgen um die Struktur des Teams, weil sie umgebaut werden. Und er sich deswegen, wenn er bei der Arbeit ist, wirklich nicht konzentrieren kann, weil er Sorgen darum hat, wo die Zukunft ihres Teams hingeht. Und dann haben wir ihm das erklärt und haben das auch mitgenommen. Und dann hat er sich danach auch bedankt dafür, dass ihn mal jemand gefragt hat, weil er sagte, er fühlt sich auch selber nicht gut. Und das war wirklich, der hatte immer Top-Arbeitszeiten, der hat Top-Arbeitsleistung gegeben. Und von einem Tag auf den nächsten, das war mit einem Change verbunden, gingen diese Stunden runter.
Mhm.
Und alles ging runter. Aber keiner hat ihn bis zu diesem Gespräch mal gefragt, was ist denn los? Gibt es etwas, was dich bedrückt? Gibt es einen Grund dafür?
Mhm.
Und wenn wir alles nur da an Zahlen, Fakten basiert machen und ihm einfach dafür abgemahnt hätten und dann nochmal abgemahnt hätten und rausgeschmissen hätten, nee, ist nicht der Weg. Leider noch zu oft wird dieser Weg aber gelebt, weil man halt nicht nachfragt.
Hm.
Und es ist natürlich viel anstrengender, das muss man auch ganz ehrlich sagen, sich als Führungskraft auch mit Menschen auseinanderzusetzen und wirklich zu gucken und mit denen zu sprechen, ist viel anstrengender. Aber das ist der Weg, wie wir Unternehmen so gestalten, dass Menschen dort auch arbeiten wollen. Und wenn wir uns jetzt wieder die Generationenproblematik angucken, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren, ich weiß nicht, wie viele 1000 Stellen frei werden, weil die Babyboomer nun endgültig aus unseren Reihen verschwinden, dann sind wir in der Situation, dass man als Unternehmen sich so gut aufstellen muss, dass Leute bei dir arbeiten wollen. Du musst das Unternehmen sein, wo die sagen, da will ich hin. Ich habe einen guten Abschluss, ich habe Lust, international oder wie auch oder lokal zu arbeiten. Und das Unternehmen hat für mich das Image und die Voraussetzung, dass ich da arbeiten will. Weil so wie es vor 40, 50 Jahren war, dass ich 100 Leute auf eine Stelle beworben habe, mit dem sind wir längst nicht mehr in dem Moment.
Mhm.
So. Und das kann ich als Unternehmen nur schaffen, wenn ich auch auf diese Punkte führe und nämlich gucke, wie fühlen sich die Leute bei mir wohl? Wie wollen die bei mir bleiben und wie gehe ich damit um, dass jeder Mensch ein Individuum ist, jeder Mensch andere Dinge mit sich rumschlägt, die wir alle ans angucken müssen.
Ja, das ist, jetzt hast du das beschrieben, mit im Endeffekt auch ein Stück weit diesen Clash of Generations. Ja, die kommen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, einerseits Forderungen. Was wären denn deine Erwartungshaltung an eine neue Generation von Führungskräften?
Meine Erwartungshaltung ist, dass man das Gesamtheitliche sieht. Also das heißt, für mich heißt es zum einen, du musst jeden Menschen in deinem Team als Menschen wahrnehmen. Du musst gucken, wer ist diese Person? Er ist nicht nur, keine Ahnung, ein Heizungsmonteur. Nein, das ist, bitte Namen eingeben, Max Mustermann, der hat die und den Hintergrund, der kommt da und daher, der hat die und die familiäre Situation. Und ich kenne ihn als Menschen. So, ich möchte, dass man ganzheitlich sieht, wie muss mein Team eigentlich aussehen, damit es gut funktioniert. Wie muss mein Team zusammengesetzt sein, dass ich am besten fürs Unternehmen und auch für das Team arbeite. Es geht auch nicht immer nur darum zu gucken, oh, die Susanne da hinten, mit der habe ich mal zusammengearbeitet, die ist top, die will ich haben. Meine Frage an der Stelle ist mal, brauchst du denn auch Susannes Fähigkeiten?
So. Du meinst also auch stärker Kompetenz basiert zu schauen. Also ich war ja sehr früh Führungskraft. Ich liebe Menschen.
Ja.
Ich glaube schon, dass man Menschen lieben muss. Und trotzdem weiß, dass ich auch Fehler gemacht habe. Ja. So
ja.
Kardinalsfehler auch. Also, naja, das ist allerdings ja schon so, dass wenn du dann jung kommst, letztendlich ja doch mit einem großen Wissen über das, was wer du selber bist, oder? Dass das sehr hilfreich ist.
Ich glaube, was ich mir tatsächlich von jungen Führungskräften wünsche, ist Mut. Und zwar Mut, die Person zu sein, die man wirklich ist. Mut, dem zu vertrauen, was man über sich selber gelernt hat. Und Mut, auch den Weg zu gehen, den man persönlich als richtig empfindet. So, ich glaube, das ist es, was ich mir von jungen Führungskräften wünsche. Ich wünsche mir, dass sie selber wissen, wo ich hingehen möchte, dass sie selber wissen, was für sie und ihr Team richtig ist und sich nicht beirren lassen. Außer sich natürlich von HR Sparring zu suchen, um hier wieder den Werbeblock einzuführen. Nein. Ich glaube, Mut und Selbstreflexion.
Naja, und was ich zumindest so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört habe, ja auch einen eigenen Wertekompass, oder?
Absolut.
Ja.
Ich glaube, dass wir ohne eigenen Wertekompass nicht weiterkommen. Und ich wünsche mir vor allem aber auch von Unternehmen, dass sie zulassen, dass sie nicht die Person zur Führungskraft machen, die vielleicht das höchste Wissen im Fachgebiet hat, sondern denjenigen zur Führungskraft machen, von dem sie denken, dass er eine gute Führungskraft ist oder sie.
Hm.
Die nämlich genau diesen Wertekompass hat. Wissen kann man lernen, Menschlichkeit, Empathie, Charakter nicht. Man muss meines Erachtens auch nicht der unglaubliche Nerd oder Experte in einem Bereich sein, um diesen zu führen. Mhm. Dafür habe ich Mitarbeitende, die auch in vielen Sachen besser waren als ich. Ich war selber Führungskraft von 30 Leuten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe es immer gefeiert, wenn jemand mehr wusste als ich, weil ich wusste, perfekt, ich habe die richtige Kandidatin gefunden. So. Mhm. Man muss sparen können. Natürlich muss man Input geben können als Führungskraft. Mhm. Aber gute Führungskräfte sind nicht die Menschen notwendigerweise, es gibt auch hier wieder Ausnahmen, die das meiste Wissen über den Fachbereich haben. Und ich wünsche mir eigentlich noch mehr, als dass ich mir es von jungen Führungskräften wünsche, Unternehmen, die das erkennen und die Menschen befördern und in diese Rollen bringen, die dafür gemacht sind, andere Menschen an die Hand zu nehmen.
Hm. Ja, das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort.
Du musst es so hinschneiden.
Ja, ich habe aber tatsächlich doch noch mal eine Frage an dich. Was denkst du, könnten Unternehmen tun, um ein Umfeld zu schaffen, in dem ein offener Umgang mit dem Thema, ich sage jetzt einfach mal Emotionen, gerne auch alte Emotionen, also Trauma, möglich macht?
Ich würde sagen, hier zählt das Zitat, was ich am Anfang auch hatte, der Fisch stinkt am Kopf als erstes. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Führungskraft schaffe, mich hinzusetzen und dem Team zu sagen, es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen abwesend wirke. Mhm. Wir hatten bei uns zu Hause einen schweren Unfall. Meine Mutter ist gerade im Krankenhaus, ist nichts lebensbedrohlich, ist keine Sorge, aber deswegen bin ich mit meinen Gedanken heute ein bisschen anders. Mhm. Wenn was wirklich wichtig ist, bitte sagt es mir ruhig, dass ich gerade abwesend wirke. Mhm. Wenn man als Führungskraft selber in den Dialog kommt, dass Emotionen teilen und Schwäche in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, weil das ist keine Schwäche meiner Meinung nach, okay ist zu zeigen, dann lernen auch die Mitarbeitenden, dass es okay ist, das zu zeigen. Mhm. Ich glaube nur, dass man durch offene und transparente Kommunikation, durch einen guten Dialog und auch wieder darüber authentisch zu sein, zugewandt zu sein und keine Sorgen davor zu haben zu müssen, zu teilen, dazu kommen kann, dass die Mitarbeitenden das verstehen und genauso handeln. Es wird nicht jeder in dem Ausmaß machen wie man selber, aber nur wenn es da ist, kann ich es aufnehmen und für mich selber nutzen.
Als du das Beispiel jetzt gerade genannt hast, da kam ja auch so eine Situation, wo ich in meinem Team da auch sehr offen war. Das hat Überwindung gekostet. da habe ich das aber sehr offen angesprochen. Und dann aber, gut, das hat jetzt damit zu tun, dass ich mich da schon viel mit auseinandergesetzt habe, auch nochmal dieses Thema Mitgefühl und Mitleid thematisiert, ja, weil das ist halt schon auch eine Erfahrung, die ich mache. Ich arbeite ja auch in Gruppen und wenn jetzt jemand seine traumatische Erfahrung teilt, dann können nicht alle damit umgehen und dann ist es natürlich schon so, dass ja dann kippt plötzlich
die Stimmung.
Kippt plötzlich aber auch sowas wie wir, ja, oder es kommt so eine Hilflosigkeit auf, ne? Ja. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch nochmal so eine Sache. Ich glaube schon, dass man Empathie, dass man das tatsächlich lernen kann über solche Erfahrungen und über solche Offenheit, wie du es eben gesagt hast.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt, wie authentisch bin ich und wer bin ich? Also wenn ich mein Team lange kenne, wenn ich lange geübt habe, Empathie zu zeigen und die wissen das auch von mir, dann kann ich vielleicht auch sagen, meine Mutter ist gerade im Krankenhaus. Wenn ich das gerade erst übe, kann ich auch sagen, tut mir leid, bei uns zu Hause ist ein persönlicher Notfall, ein familiärer Notfall gewesen am Wochenende. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Ich wollte es nur einmal mit euch geteilt haben. Dann bringt man niemanden in die Bredouille zu sagen, oh Gott, die arme Mutter. Aber man kann trotzdem einen Teil teilen, um zu zeigen, ich bin ein Mensch, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, wie ihr auch, und ich rede mit euch darüber.
Ja.
Und das ist der Punkt mit der Kommunikation und auch mit dem authentisch sein. Wenn jemand immer eine Mauer gehabt hat, immer gesagt hat, alles was persönlich ist, sage ich nicht, mit euch, und auf einmal hingeht und einen riesengroßen Monolog darüber hält, wie das Wochenende in der zwischenmenschlichen Beziehung zum Stiefbruder dritten Grades war. Das macht keiner mit. Das finden alle überfordernd und das ist seltsam. Ich glaube aber auch, dass jeder das lernen kann, wie du es auch gesagt hast, zu einem gewissen Grad. Und du kannst dir vor allem auch dich selber challengen, nach und nach und mehr von dir freigeben. Ich habe auch eine Kollegin gehabt, die mal zu mir gesagt hat, du bist dann immer so offen, wenn du mit den Führungskräften sprichst. Du sagst dann einfach, dass du am Urlaub nach Griechenland fährst. So. Und dann habe ich gesagt, ja, warum auch nicht? Das ist ja nichts Schlimmes, dass ich nach Griechenland fahre in den Urlaub. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu viel von mir erzähle, dann kennen die mich ja auch besser und nachher wissen die irgendwas Persönliches von mir. Und das sind aber auch genau die Ängste, die da sind. jemanden nicht mehr als professionell wahrzunehmen, wenn man ihn persönlich zu sehr kennt.
Ja, du, das habe ich auch erlebt. Und mir ist dann bewusst geworden, also wir müssen nochmal einen Schritt ganz zurück im Team und müssen mal Führungserfahrung generell reflektieren. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das mit was für, weil das ist etwas, was ich auch sage, so hat man als Frau und Führungskraft ja auch nochmal ein paar andere Herausforderungen. Vor allen Dingen, wenn man dann möglicherweise als ja zu weich gilt.
Ja.
Kennen wir ja. Und wenn man aber dann mal sagt, so mit was für Führungserfahrung oder auch mit was für einem Führungsbild und einer Vorstellung von Führung sitzen wir denn jetzt hier gerade alle? Wodurch sind wir geprägt? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Und das fand ich unglaublich spannend, weil ich gemerkt habe, dass dann überhaupt erst eine Offenheit und auch ein Verständnis dafür, ja, wie wachsen konnte,
ja,
was anders führen auch bedeutet. Das klingt mir so. Also muss jetzt nicht sein in dem Fall, aber es hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass ja jeder sitzt da ja auch nicht nur mit seinem eigenen Rucksack, aber auch mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, was Führung bedeuten kann.
Ja, das war das schönste Kompliment, was ich gekriegt habe, als ich meine Führungsrolle aufgegeben habe und wieder als Businesspartnerin angefangen habe.
Mhm.
Da hat meine Kollegin gesagt, danke Lieske, durch dich habe ich gelernt, dass Führung anders sein kann als das, was man sonst so denkt. Und ich war das war ein schönes Kompliment für mich, weil es mir immer wichtig war. Mir war es genauso wichtig, den Menschen zu sehen, wie auch das Team zu sehen, wie auch zu sehen, ich kann nicht alle gleich behandeln. Ich muss meine Mitarbeitenden fordern und aber auch fördern.
Mhm.
Und ich muss ihnen vertrauen, dass das, was sie tun, richtig ist. Und dadurch waren wir ein super erfolgreiches Team.
Toll. Ich finde, das ist doch jetzt ein schönes Finale für unseren Podcast. Hast du noch was, was du den Führungskräften mitgeben möchtest?
Mir ist es nochmal wichtig, dass Führungskräfte, und ich glaube auch, dass es viele gibt, die das schon tun, ihr seid in einer Verantwortung nicht nur für euch selber, ihr seid als Führungskräfte in der Verantwortung für Menschen, die alle unterschiedlich sind. Ihr seid dafür verantwortlich, wie sie sich in einem Unternehmen fühlen, wie sie jeden Tag zur Arbeit kommen. Und wir verbringen 8 Stunden bei der Arbeit oder manchmal auch mehr, manchmal auch weniger, aber im Schnitt. Ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Menschen das gerne machen. Dass die gerne 8 Stunden abseits ihrer Familie, ihrer Freunde bei der Arbeit verbringen. Und das ist nicht nur was Technisches, das ist auch was Emotionales. Macht euch einfach bewusst, was ihr mit euren Fähigkeiten einbringen könnt und was ihr aber auch für eine Verantwortung habt, wenn ihr ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Und ich glaube, wenn man sich da einmal drüber nachgedacht hat, dann hinterfragt man vielleicht das ein oder andere. Und das wäre doch schön, wenn das passiert.
Ja, wunderbar. Lieske, ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, hier heute bei dir in Bremen zu sein, weil ich auch den Norden total liebe und auch das Nordische in deiner in deiner Stimme und Tonalität jetzt sehr genossen habe. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und damit verabschiede ich mich von dir und auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielen lieben Dank und danke fürs Zuhören.
Und tschüss sagt man hier, oder?
Tschüss sagt man hier. Man kann auch moin sagen, aber wir sagen mal tschüss.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work. Der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.